Es ist nun mittlerweile mehr als 2 Jahre her, als sich in Afghanistan bis dahin undenkbare Bilder abspielten. Nach 20 Jahren des westlichen Militäreinsatzes rückeroberte die Taliban binnen weniger Zeit die Kontrolle über das Land. Und der Westen musste flüchten vor einer Terrororganisation. Seitdem hat sich viel verändert. Während viele Menschen in Afghanistan an Hunger und Armut leiden, arbeitet Deutschland den 20-jährigen Einsatz wieder auf und stellt sich Fragen. Wie konnte all das passieren? Was lernen wir daraus? Ein Mann, der sich damit intensiv beschäftigt, ist Michael Müller, SPD-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Enquete-Kommission Lehren aus Afghanistan. Heute stellt er sich den Fragen von Politik mit Stil. Herr Müller, in Ihrem Zwischenbericht der Enquete-Kommission sprechen Sie vom größten, vom teuersten, vom opferreichsten Kriseneinsatz des Westens und auch von einem strategischen Scheitern. Hätte das Fazit für diesen Afghanistan-Einsatz noch verheerender ausfallen können?
Es ist ein ehrliches Fazit und vor allen Dingen eins, was ja formuliert wurde, zum großen Teil auch aufgrund der Anhörung mit Sachverständigen, mit Externen. Also jetzt nicht nur die Politik hat miteinander diskutiert, sondern viele, die vor Ort tätig waren. Und der Auftrag des Bundestages war es, schonungslos, ehrlich zu analysieren, wie waren diese 20 Jahre. Und dann muss man zu solchen Schlussfolgerungen kommen. Es waren nicht alle schlecht. Aber mit dem strategischen Ziel, dauerhaft etwas zu verbessern, sind wir gescheitert.
In der Tat, Sie sind ja Vorsitzender dieser Enquete-Kommission, die es jetzt seit knapp 2 Jahren gibt. Es gab zahlreiche Sitzungen, wo auch Angehörige angehört wurden. Da nochmal die Frage, denken Sie sich da auch oftmals, wie konnte das alles einfach nur passieren?
Ja, natürlich stellt man sich jetzt die Frage, aber ohne Besserwisserei, sondern wir versuchen das natürlich auch einzuordnen. Wie war die Situation vor 20 Jahren? Wir haben den Schock des 11. September erlebt, den Terroranschlag in New York. Wir waren uns einig, international, man muss darauf sofort reagieren. Es gab große Angst, gibt es weitere Terroranschläge? Und wenn man eben diesen Ausgangspunkt betrachtet, dann erklärt sich vieles an Dingen, die dann danach passiert sind, auch an Versäumnissen, dass man sich zum Beispiel gar nicht ausreichend vorbereitet hat. Konnte man auch nicht, weil man sehr schnell auf den Terror reagieren wollte. Also das heißt, Fehler muss man benennen, aber auch immer in die Zeit einordnen, in denen sie passiert sind.
Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, in der Tat gibt es ja auch zahlreiche Gründe, warum dieser Afghanistan-Einsatz letztendlich gescheitert ist. Da kann man ja zum einen davon sprechen, dass der Afghanistan-Einsatz losging als Antwort auf den Terror. Später ging es dann irgendwann um Mädchenschulen, um Demokratieförderung. Also hat man sich da auch verzettelt in den Zielen?
Über 20 Jahre haben sich die Ziele verändern müssen, weil ja dann eben es auch Erfolge im Kampf gegen den Terror gab. Man hat aber gesehen, dass die Situation im Land immer noch verheerend ist. Man wollte helfen, auch Infrastrukturausbau. Das sind auch Erfolge. Über 20 Jahre haben Menschen das auch erlebt, dass Infrastruktur geschaffen wurde, Sicherheit, dass es Bildungsangebote gab. Das ist nicht schlecht gewesen. Und daran haben wir auch einen großen Anteil durch Bundeswehr, durch NGOs, durch zivile Helfer. Aber eben nochmal, dieser für uns ja doch wichtige Punkt, wie können wir das dauerhaft absichern, auch nach Abzug des Militärs? Damit hat man sich, glaube ich, nicht hinreichend auseinandergesetzt und hat auch in der afghanischen Bevölkerung gar nicht die Ansprechpartner gefunden, die man eben bräuchte, um dann dauerhaft diese Erfolge abzusichern.
Es gab aber auch das Ziel, und das haben wir jetzt angesprochen, zumindest demokratische Strukturen nach Afghanistan zu bringen. Ich glaube, ich trete Ihnen jetzt nicht zu nahe, wenn ich Ihnen sage, Sie sind ja einer, der für einen pragmatischen Kurs in der SPD steht. Das sehen wir auch immer wieder, wenn Sie sich zum Ukraine-Krieg äußern. Inwieweit ist es denn richtig, dass der Westen auch Demokratien exportieren will in solche Fernländer?
Dass wir für unser Staats- und Gesellschaftsbild werben, glaube ich, kann man uns nicht vorwerfen. Wir haben doch uns auch auf unserem politischen Weg uns ein gutes und sicheres Zusammenleben ermöglichen können in unserer Staatsform. Was aber offensichtlich gar nicht funktioniert hat, ist von außen einem Land so eine Staatsform überzustülpen. Es muss aus dem Innern des Landes diesen Wunsch geben und auch wachsen können. Dass wir sagen, ein Staatsaufbau mit unserer Vorstellung von Judikative, von Legislative, von Parteiensystem, von Rechtsstaatlichkeit, das implementieren wir von außen. Das musste wahrscheinlich scheitern und es ist auch gescheitert.
Hat man da auch der afghanischen Gesellschaft zu wenig zugehört und zu wenig Verständnis entgegengebracht?
Eben nicht die richtigen Partner gefunden. Man hat mit Warlords gesprochen, schon seit den Petersberger Konferenzen 2001, mit Warlords gesprochen, mit dem alten Königshaus. Man hat mit den neuen implementierten Regierungen natürlich viel Kooperation gehabt. Aber wir sehen ja heute, die, die offensichtlich über die ganzen Jahrzehnte Macht und Einfluss hatten, die Taliban, waren nie Gesprächspartner. Aus politischen Gründen wurden die völlig ausgeblendet. Und nun ist es schwer, mit diesen Menschen zu kooperieren. Das sehen wir heute ja auch, was das für ein Regime ist. Aber überhaupt keinen Kontakt zu haben, bedeutete, wir haben zu großen Teilen der Bevölkerung keinen Kontakt gehabt.
Das heißt, Sie unterstützen das, was auch ein ehemaliger Vorsitzender Ihrer Partei gesagt hat im Jahr 2007, dass man schon hätte früher reden müssen mit den Taliban.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war eben eine politische Situation, wo damals Kurt Beck, der hat das angesprochen, ja, unter massivem politischen Druck gekommen ist, weil er nur den Vorschlag gemacht hat, nicht zu kooperieren, sondern zu sprechen. Also es war das politische Umfeld dafür nicht da. Wir müssen heute in der Analyse und Bestandsaufnahme sagen, ein dramatischer Fehler. Einer der Experten in der Anhörung hat so gesagt, es war die Ursünde für das Scheitern, dass man mit denen nicht gesprochen hat.
Nun muss man ja sagen, seit 2021 sind die westlichen Truppen aus dem Land. Die Taliban ist wieder an der Macht in Afghanistan. Den Afghanern, das kann man, glaube ich, sagen, geht es jetzt nicht unbedingt besser. Gerade den Frauen, die auch leiden unter diesem Regime. Und aus Deutschland hört man, dass es keine Beziehungen zu dem Land gibt, dass man auch die Taliban-Regierung nicht anerkennt. Würden Sie dann dafür werben, es braucht bald diplomatische Beziehungen zu dem Land?
Eindeutig. Es ist eine Gratwanderung. Mit dem Taliban-Regime zusammenzuarbeiten, wenn es diese Menschenrechtsverletzungen hier gibt, die Sie beschreiben, das kann für uns nicht wirklich die Lösung und der Weg sein. Auf der anderen Seite können wir nach 20 Jahren Engagement aber die Menschen, die leiden, nicht alleine lassen. Die verhungern, die erfrieren in bitterer Not. Das heißt, wir müssen jenseits eines Botschafters, müssen wir auf einer niedrigen diplomatischen Ebene präsent sein. Erstmal auch schon, um es anderen Ländern nicht zu überlassen, China, Russland, die dort schon präsent sind. Wir müssen präsent sein und Ansprechpartner, auch für NGOs, für Hilfsorganisationen, um besser humanitär helfen zu können. Das bedeutet immer, dass man in irgendeiner Form auch mit Taliban Kontakt hat. Das wird man nicht ausblenden können in Afghanistan. Und das ist eben die Gratwanderung. Nicht das Regime zu unterstützen, aber die Menschen auch durch eigene Präsenz.
Wie geht das konkret?
Ja, das ist die große Aufgabe für ein Außenministerium, das zu organisieren. Sie können ja eine diplomatische Vertretung eröffnen, ohne dass dort ein Botschafter sitzt. Dort können Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes aus dem diplomatischen Bereich ja tätig sein, ansprechbar sein, Netzwerke organisieren für bessere humanitäre Hilfe. So etwas geht. Es wird ja auch gemacht. Aus Pakistan zum Beispiel helfen wir ja auch in Afghanistan. Aber ich glaube, wir müssen das auch zunehmend im Land selbst machen.
Sehen Sie da auch Bereitwilligkeit und auch Interesse von Seiten des Außenministeriums, von Seiten der Außenministerin Annalena Baerbock? Denn man muss ja sagen, in den vergangenen 2 Jahren stand Afghanistan kaum in den Schlagzeilen, jenseits der Arbeit, die Sie in der Enquete-Kommission oder dem Untersuchungsausschuss geleistet haben. Deswegen nochmal die Frage, gibt es da überhaupt Interesse von Seiten der Außenministerin?
Interesse zu helfen gibt es, das eindeutig. Wir tun es ja auch in Abstimmung mit dem Entwicklungsministerium zum Beispiel. Interesse an irgendeiner Form von politischer und diplomatischer Präsenz sehe ich nicht im Außenministerium. Ich halte das auch für einen Fehler. Das mache ich auch öffentlich, auch bei den Diskussionen hier im Parlament, dass ich das für einen Fehler halte. Das ist die Kunst der Außenpolitik zu sehen, wie weit kann man gehen, was kann man machen. Im Moment ist die Haltung des Außenministeriums, solange es gerade in Bezug auf Frauen diese Menschenrechtsverletzungen gibt, wollen wir dort überhaupt nicht präsent sein. Ich glaube, man muss da einen Kompromissweg finden, so schwer es einem fällt.
Kann man denn absehen, dass sich von alleine da was ändern wird? Denn sonst würde man ja bis ins Unermessliche warten.
Das ist genau das Thema, das Sie ansprechen. Wir, glaube ich, können nicht verlässlich sagen, dass in einer mittelfristigen Perspektive sich die Lebenssituation der Menschen in Afghanistan durch die Taliban erheblich verbessern wird. Es gibt Bereiche, wo sogar die Menschen vor Ort sagen, doch, wir haben mehr Sicherheit, mehr Ruhe, Kriminalität ist zurückgegangen, Drogenanbau ist zurückgegangen, das gibt es ja auch. Aber was eben beteiligt...
Wobei der Opiummarkt sehr stark prosperiert.
Aber die Taliban haben ihn in vielen Bereichen auch eingeschränkt, in vielen Bereichen zurückgefahren. Aber ganz klar ist, bei Bildungsangeboten, bei Teilhabemöglichkeiten, insbesondere für Frauen, gibt es ganz klare Grenzen oder sogar Rückschritte. Und das müssen wir auch immer weiter thematisieren. Wenn die Taliban Interesse haben an internationaler Aufmerksamkeit, an internationaler, ja, auch Achtung, dann müssen sie auch akzeptieren, dass wir dafür etwas einfordern. Aber das, finde ich, ist legitim in der Außenpolitik, dass man auch Forderungen stellt und dann sieht, auf welcher Ebene man sich begegnen kann.
Aber was ist dann Ihr Ziel für Afghanistan?
Mein Ziel für Afghanistan ist in erster Linie den Menschen zu helfen, die da in bitterer Not sind. Und in zweiter Linie auch sich mit diesem Land in einer ja sehr krisengeschüttelten Region, man darf das ja nicht vergessen, wo dieses Land liegt, zwischen Iran, Pakistan, überall Krisen und Konflikte, dass wir auch dieses Land versuchen, mit unseren Aktivitäten zu stabilisieren.
Herr Müller, eine Aufgabe, die sich die Enquete-Kommission stellt, ist ja nicht nur den Afghanistan-Einsatz aufzuarbeiten, sondern es geht ja auch darum, in die Zukunft zu sehen und daraus zu lernen, was kann Deutschland künftig besser machen. Denn der Afghanistan-Einsatz war nicht der einzige, den die Bundeswehr an den Tag gelegt hat. Es gibt ja zahlreiche weitere, die auch derzeit stattfinden. Und oftmals hat man den Eindruck, dass da ähnliche Fehler passieren, oder nicht?
Das würde ich so pauschal nicht sagen. Erstmal, Afghanistan ist schon ein sehr singuläres Ereignis. Sie haben damit eingeleitet, wie lange, wie teuer, wie verlustreich dieser Einsatz war. Der ist doch nicht vergleichbar mit anderen Einsätzen. Und wir sehen schon auch im Bundestag jetzt bei den Mandatserteilungen für die Bundeswehr bei vielen Abgeordneten eine erhöhte Sensibilität, auch aus Afghanistan lernend. Und das ist ja auch der Auftrag des Bundestages, zieht die Schlussfolgerungen für die Zukunft. Und wenn Sie zum Beispiel an Mali denken, es gibt da auch ganz eigene Rahmenbedingungen natürlich. Aber an der Stelle haben wir dann doch sehr klar gesagt, ohne die Franzosen, ohne unsere militärischen Fähigkeiten, ohne diese militärischen Fähigkeiten, ohne dass wir gewollt sind von der malischen Regierung, macht es für uns auch keinen Sinn. Und wir sind dann rausgegangen. Also es gibt schon auch jetzt eine veränderte Haltung zu diesen Einsätzen und auch eine kritischere, als ich sie früher wahrgenommen habe.
Wenn Sie sagen, Pragmatismus ist gerade bei diesen Auslandsmissionen so wichtig, wie blicken Sie dann auf die Außenpolitik auch Deutschlands, die Dinge wie die wertegeleitete Außenpolitik, die feministische Außenpolitik täglich propagieren? Ist das nicht genau im Gegensatz dessen, wozu Sie plädieren?
Nein, ich sehe den Gegensatz nicht. Ich finde es richtig, dass wir auch in unserer Außen- und Sicherheitspolitik unsere Grundlagen, unsere Werte, unsere Interessen formulieren. Das ist legitim in der Außenpolitik. Wir müssen dann nur, wenn wir auf unsere internationalen Partner treffen, auch die Fähigkeit haben, einen Weg zu suchen für Kooperation, ohne dass wir uns eins zu eins mit unseren Vorstellungen durchsetzen. Denn die anderen haben ja auch Erwartungen, haben auch Interessen, haben ihre Werte, ihre Kultur, ihre Geschichte. Da kann ja keiner sagen, so ist es richtig oder so ist es falsch. Sondern man muss auf Grundlage der eigenen Standortbestimmung einen Kompromissweg suchen. Das ist das Pragmatische in der Außenpolitik.
Gibt es da aber nicht ein fundamental unterschiedliches Verständnis in den Reihen der Koalition und in der Bundesregierung?
Nein, das sehe ich so nicht. Das sehe ich so nicht, dass es ein fundamental unterschiedliches Verständnis gibt. Wir haben das ja auch in einem gemeinsamen Koalitionsvertrag formuliert. Den hätte man ja anders dann formuliert, wenn man wirklich diametrale Interessen hat. Nein, wir haben da eine gleiche Vorstellung davon, was wir wollen. Differenzen gibt es in der Umsetzung. Sie haben Afghanistan angesprochen. Es gibt einige, die sagen, wir sollten da präsent sein. Im Außenministerium wird es anders gesehen. Es gibt einige in der SPD-Fraktion, die sagen, wir sollten in Bezug auf Ukraine zum Beispiel mehr diplomatische Lösungen vorantreiben. Da ist sicherlich auch noch Luft nach oben im Außenministerium. So, in der Umsetzung, dann kann es auch da Meinungsverschiedenheiten geben.
Herr Müller, Ende dieses Jahres findet ja auch die US-Wahl statt und lassen Sie uns da eine Überleitung finden, denn der Afghanistan-Einsatz hat ja auch gezeigt, dass zunächst die USA den Truppenabzug angekündigt haben, dann ist Deutschland nachgekommen. Zeigt das nicht auch dieses Dilemma, dass selbst bei Auslandsmissionen man in Deutschland sehr abhängig ist von den Amerikanern und wie lange kann man sich überhaupt das noch leisten?
Ja, im Moment müssen wir uns weiter leisten, weil es tatsächlich diese große Abhängigkeit gibt. Die Amerikaner haben eine militärische Überlegenheit, die unvergleichbar ist mit jedem anderen auf der Welt. Das muss man wirklich sagen, an Ausstattung, an Material, an Menschen, an Geld. Das ist unvergleichbar. Und das hat in Afghanistan sich auch gezeigt und an vielen anderen Orten eben auch. Und im Moment natürlich auch profitiert die gesamte NATO, nicht nur wir, von diesem Schutzschirm auch der USA. Aber genau an der Stelle wird ja jetzt auch die Diskussion geführt. Muss es nicht ein stärkeres europäisches Auftreten geben in der NATO und darüber hinaus? Gemeinsame Beschaffung zum Beispiel, gemeinsame Verteidigungsinstrumente bis hin zu der Frage eines gemeinsamen Atomschutzschirms. Das sind ja die Diskussionen, die jetzt geführt werden, um aus der Abhängigkeit der Amerikaner rauszukommen, auch im Hinblick auf eine mögliche Wiederwahl Donald Trumps.
Denn rechnen Sie damit, dass man nicht mehr zählen kann auf die USA?
Also, wenn Trump gewählt wird, wird es, glaube ich, einen schon dramatischen Einschnitt geben in der Zusammenarbeit. Nicht von heute auf morgen. Das ist auch Quatsch, wenn er da immer davon erzählt, in 24 Stunden beendet er irgendwelche Kriege und Zusammenarbeiten. Aber wir werden schrittweise sehen, ein ganz vermindertes Engagement der USA. Und wir müssen uns sicherlich darauf einstellen, selbst wenn Joe Biden oder wer auch immer jenseits von Biden und Trump gewählt wird, dass die USA ihre Außenpolitik verändern, dass sie sich eher auf den pazifischen Raum konzentrieren, weg vom atlantischen Raum, weg also von der Ausrichtung Richtung Europa, eher in Richtung Asien. Und dass sie sehr ihre Ausgaben auch auf den innenpolitischen Bereich lenken werden.
Aber wenn Sie das jetzt so analysieren, ist es dann nicht jetzt gerade der Moment da, zum einen, und das haben Sie gesagt, mehr zu investieren, was unsere eigene Verteidigung angeht, auch die europäische Stellung in der NATO zu stärken. Ist es dann aber auch nicht jetzt der Moment da, alles zu tun, all in zu gehen, wie es einige auch in ihren Koalitionsreihen zu gehen, was beispielsweise den Ukraine-Krieg angeht, weil man bald nicht mehr weiß, ob die USA da sind.
Aber wir tun doch alles. Also das ist doch inzwischen, ich glaube, auch öffentlich wirklich gut dargestellt, dass wir nach den USA der zweitgrößte Unterstützer sind.
Aber alles tun sie ja nicht, sonst hätten sie den Taurus beispielsweise auch geliefert.
Aber ein Waffensystem verändert nicht dramatisch die Situation für die Ukraine, weder in die eine noch in die andere Richtung, sondern es wird darauf ankommen, wenn die USA tatsächlich weniger machen sollten, dass wir europäisch viel stärker helfen als bisher. Deutschland macht sehr viel. Machen Großbritannien und Frankreich und Italien genauso viel? Ich glaube, da ist auch Luft nach oben. Und das ist das, was der Kanzler thematisiert. Nicht, dass wir uns zurückziehen wollen, sondern wir müssen das, was wir jetzt tun, verstetigen und die anderen müssen mehr machen, damit wir das ausgleichen, was möglicherweise von den USA nicht mehr kommt.
Aber kann man denn in der gegenwärtigen Situation überhaupt auf unsere europäischen Partner warten?
Ja, aber wie ist die Konsequenz, wenn wir es nicht tun? Wir müssen daran arbeiten, dass es diese europäische Außen- und Sicherheitspolitik gibt. Das ist verdammt schwer mit so vielen verschiedenen Partnern. Und da sind ja Leute dabei wie Orban oder Meloni. Ich weiß das. Das ist nicht einfach. Aber es gibt ja keine andere Option. Wenn wir aus der Abhängigkeit der Amerikaner rauskommen wollen oder rauskommen müssen, wenn wir Bedrohungen von der anderen Seite sehen, dann ist doch, und wir zum Dritten wissen, Deutschland kann nicht alleine alles auffangen, dann ist doch die einzige Option, die bleibt, es muss eine stärkere europäische Verständigung geben.
Herr Müller, zum Schluss, auch in dieser Woche hat die Taurus-Diskussion eine große Rolle gespielt. Wir haben den Taurus jetzt auch gerade angesprochen. Nun muss man sagen, diese Diskussion hält nicht seit ein paar Wochen an, sondern jetzt schon seit Monaten. Einige Länder schauen da auch mit wenig Verständnis auf diese Diskussion, die hier gerade in Deutschland stattfindet. Der Bundeskanzler hat sich mehrfach klar geäußert. Wie lange kann sich Deutschland und auch Ihre Koalition diese Diskussion noch leisten?
Diese Diskussion schadet. Sie schadet massiv außen- und innenpolitisch. Und Sie haben recht, einige Länder gucken mit Verwunderung. Aber nicht, weil wir nicht liefern, sondern weil wir diese Debatte so führen, so öffentlich führen und so anklagend führen. Ist noch einmal, der Kriegsverlauf wird nicht von einem Waffensystem abhängen. Leute wie Hofreiter und Strack-Zimmermann versuchen das seit Jahren ja nun inzwischen zu suggerieren, wenn wir nur den Gepard schicken oder den Leopard oder eine Panzerhaubitze oder jetzt den Taurus, dann hätten wir eine andere Situation. Und wir liefern seit 2 Jahren und sehen, nein, wir haben keine andere Situation. Wir haben die gute Situation, dass die Ukraine auch mit ihrem Mut und Kampfeswillen und den westlichen Unterstützung sich gut verteidigt. Kann. Aber ein Waffensystem verändert nicht dramatisch die Lage.
Aber Sie würden ja auch nicht leugnen, dass der Taurus die Ukraine nicht unterstützen würde.
Er würde helfen, aber wir sehen ja, die Briten liefern etwas Ähnliches zumindest. Der Taurus ist schon ein sehr singuläres Waffensystem, aber sie liefern etwas Ähnliches. Es hilft der Ukraine, aber es verändert auch nicht den gesamten Kriegsverlauf. Und insofern ist diese Diskussion, die suggeriert, dass an einem Punkt es jetzt hängt, wie es weitergeht, wirklich fatal für alle Beteiligten im Inland und im Ausland.
Wir haben es gesagt, Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in der Tat klar geäußert zum Taurus, auch nach langer Überlegung und mehrfach, wo er auch Sätze fallen ließ, wie ich bin der Kanzler und deshalb gilt das, wo man sich denkt, dass auch möglicherweise die Autorität da langsam schwindet. Und dennoch scheint das ja einige in Ihrer Koalition nicht zu interessieren. Sie haben die Namen Strack-Zimmermann und Anton Hofreiter genannt. Zeigt das nicht auch, dass der Respekt vor dem Kanzler in der Koalition am Ende ist?
Ist nicht am Ende, aber es gibt einige, die in der Koalition Oppositionsreden halten und offensichtlich ihre Rolle nicht verstanden haben. In dieser Koalition ist man nicht erfolgreich mit 3 Partnern, wenn einer glaubt, er kann sich auf Kosten des anderen profilieren. Man ist zusammen erfolgreich, indem man sich gemeinsam profiliert, oder man ist zusammen eben auch nicht erfolgreich, weil man gegeneinander arbeitet. Und die Rolle innerhalb der Koalition haben offensichtlich einige noch nicht verstanden.
Aber wenn Sie sagen, einige wollen sich da auf Kosten anderer profilieren, sagen Sie dann auch, dass Frauen wie Strack-Zimmermann es gar nicht um den Taurus geht, sondern um das eigene Standing?
Das ist ein buntes Bild, glaube ich. Ich glaube, es sind einige wirklich, wie vielleicht auch Frau Strack-Zimmermann, zutiefst davon überzeugt, dass das richtig ist, was sie da einfordert an militärischer Unterstützung. Aber natürlich, sie ist die europäische Spitzenkandidatin der FDP, spielt das auch eine Rolle, dass man entsprechend medial präsent ist. Und das wiederum in einem außen- und vor allen Dingen sicherheitspolitischen Bereich so zu forcieren, glaube ich, ist schädlich.
Hat Ihre Koalition dann noch eine gemeinsame Grundlage im Ukraine-Krieg?
Es gibt ein Themenspektrum von, weiß ich nicht, wie viel Ressorts und hunderten Einzelpunkten, wo wir viel gemeinsam erreicht haben in der Energiepolitik, in der Umweltpolitik, in der Sozialpolitik, in der Frauenpolitik. Das sind doch alles gemeinsame gute Grundlagen. Umso trauriger, finde ich, ist es, dass wir uns an diesem einen Punkt so im Moment auseinander dividieren lassen von der Opposition, die mit ihren Anträgen versucht, ein Spaltbild zu setzen und offensichtlich darauf sogar einige hereinfallen.
Das heißt, derzeit gibt es keine gemeinsame Grundlage?
Viele gemeinsame Grundlagen, habe ich gerade gesagt.
Aber ich habe gerade gesagt,
an einem Punkt, wir sind unterschiedliche Parteien, haben wir Differenzen. Das ist legitim. Dass Differenzen öffentlich ausgetragen werden, ist schädlich.
Nochmal die Frage, gemeinsame Grundlage in Bezug auf den Ukraine-Krieg, gibt es sie derzeit oder
ja,
nicht?
In Bezug auf den Ukraine-Krieg gibt es die auch, die gemeinsame Grundlage, weil auch von Seiten der SPD ja überhaupt nicht, von Seiten des Kanzlers, überhaupt nicht in Frage gestellt ist, dass es richtig ist, militärisch zu helfen mit Waffen. Das tun wir und der Kanzler hat deutlich gemacht, das tun wir auch weiterhin. Selbst wenn die USA nicht mehr so viel helfen würde wie bisher, würden wir weiter unterstützen. Daran gibt es kein Rütteln und das ist auch eine gemeinsame Grundlage mit FDP und Grünen.
Sagt Michael Müller, SPD-Bundestagsabgeordneter, Außenpolitiker und Vorsitzender der Enquete-Kommission Lehren aus Afghanistan. Herr Müller, danke für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.